Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem umfassenden Sofortprogramm will Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck Tempo machen beim Klimaschutz hierzulande. Auslöser dafür sei ein drastischer Rückstand bei den Klimazielen, heißt es aus seinem Ministerium. Ein erstes Paket soll bis Ende April vom Kabinett beschlossen werden. Ein Kernpunkt im Erneuerbare-Energien-Gesetz sollen offenbar die Ausschreibungsmengen für Strom aus Wind und Sonne erhöht werden.
Am Ministerium fehlt das Wort Klimaschutz noch. Dennoch soll von hier aus der Turbo angeworfen werden, heißt es. Robert Habeck will mit einem neuen Sofortprogramm für Klimaschutz durchstarten. Das sieht unter anderem vor, bis 2030 die erneuerbaren Energien auf 80% auszubauen. Derzeit liegt der Anteil gerade mal bei 42%. Das Ziel von 2% der Landflächen für Windenergie gesetzlich zu verankern, mehr Einsatz von grünem Wasserstoff für die Stahlerzeugung zu fördern und sieht vor, dass die Solardachpflicht für Neubauten per Gesetz kommt. Auch Mieter sollen von Solaranlagen auf dem Dach des Wohnhauses profitieren. Die Linkspartei findet die Maßnahmen sinnvoll, fordert aber,
dass die Kosten dieser Entscheidung nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern allein anlanden. Hier ist es wichtig, dass es einen Ausgleich gibt.
Eine Solardachpflicht sieht die Union skeptisch. Eine Akzeptanz dafür gäbe es nur mit Anreizen.
Die beste Ermunterung ist Steuerfreiheit. Bisher haben wir auf der einen Seite die Förderung erneuerbarer Energien, wenn es dann aber einer macht. Dann muss er Steuern bezahlen, dann muss er Abgaben bezahlen, dann muss er EEG-Umlagen bezahlen.
Habecks Erkenntnis, in diesem Jahr werde Deutschland die Klimaziele noch verfehlen. Auch für 2023 werde es schwer. Er starte mit einem Rückstand. Für die Klimaschutzbewegung Fridays for Future sind die Probleme hausgemacht.
Zufälligerweise hat man im Koalitionsvertrag genau die Maßnahmen, die schnell Emissionen senken würden, gestrichen. Ein Tempolimit oder ein Inlandsflugverbot zum Beispiel. Tja, und dann hat man das, aber dass das irgendwer toleriert oder gut findet oder versteht,
Morgen wird Habeck das Sofortpaket vorstellen. Die Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres beschlossen sein, um dann ab 2023 wirken zu können.
Mehrere deutsche Schiffbaustandorte haben Insolvenz beantragt. Betroffen sind bei den MV-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund knapp 2000 Arbeitsplätze und bei der Lloyd-Werft in Bremerhaven weitere 300. Eigentümer ist der Hongkonger Genting-Konzern. Er ließ Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt bauen und ist vom pandemiebedingten Rückgang bei Kreuzfahrten betroffen. Rettungsverhandlungen mit dem Bund und Mecklenburg-Vorpommern hatten keine Einigung gebracht.
Schichtende bei den MV-Werften in Wismar. Eben haben die Schiffbauer erfahren, dass ihr Unternehmen insolvent ist. Ein weiterer Tiefpunkt im 10-Ring um den größten Industriebetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Betroffen auch Dutzende Zulieferfirmen.
Ist ja nur eine Frage der Situation, dass die Stimmung jetzt schlecht ist.
Keine Stimmung, die nun ganz nach unten geht. Es ist belastend, aber wir gucken nach vorne, was soll's.
Im Dock die Global Dream, das größte je in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. Seit fast 3 Jahren wird daran gearbeitet. Bereits 1,1 Milliarden Euro sind dafür ausgegeben. Zur Rettung der Werften hatte der Bund 600 Millionen Euro im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF angeboten. Unter der Bedingung, dass die MV-Werften 10% davon, also 60 Millionen Euro, selbst aufbringen.
Es gibt klare Regeln für den WSF, der sagt, dass der Eigentümer sich auch beteiligen muss. Normalerweise mit 20%. Wir hatten hier eine Forderung von 10%. Leider gab es keine Einigung an dieser Stelle.
Vor 5 Jahren hatte der Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting die Werften in Stralsund, Rostock und Wismar gekauft. Der Plan, eigene Kreuzfahrtschiffe bauen. Die Nachfrage nach Seereisen war groß. Das änderte sich schlagartig mit Corona. Der Werftenverbund, der gut 2 Milliarden Euro investiert hatte, rutschte in eine Dauerkrise. Die Betriebsrätin hoffte bis zuletzt auf eine Rettung.
Wir hoffen jetzt, von wem auch immer, dass die Mitarbeiter natürlich so schnell wie möglich ihr Dezembergehalt bekommen und dass es Lösungen gibt für den Weiterbau des wunderschönen Schiffes, das hier bei uns in Wismar am Dock liegt.
Von Seiten der Werft äußerte sich bislang niemand. Ministerpräsidentin Schwesig hofft ebenfalls, dass dies noch nicht das Ende des Werftenverbundes ist und die Global Dream unter einem Insolvenzverwalter doch noch zu Ende gebaut wird.
Scharfe Kritik am Corona-Krisenmanagement der Politik hat der Deutsche Beamtenbund geäußert. Die Menschen seien mit teils widersprüchlichen Maßnahmen kirre gemacht worden, sagte Verbandschef Silberbach bei der digitalen Jahrestagung des DBB. Behörden und Verwaltung seien mit zu vielen Aufgaben für zu wenig Personal konfrontiert. Nach Worten von Silberbach fehlen im öffentlichen Dienst aktuell mehr als 300.000 Beschäftigte.
Zettelwirtschaft im öffentlichen Dienst. Daten müssen vielerorts noch per Hand eingetragen werden. Die Verwaltung schwerfällig, die Technik veraltet. Durch die Pandemie wurde das endgültig offensichtlich. Die Folge: Frustration bei Bürgern und Personal. Die Verantwortung dafür sieht der Beamtenbund bei der Politik.
Wenn man es aus politischer Saumseligkeit und Begeisterung für die schwarze Null über Jahre hinweg versäumt, die Behörden und Verwaltungen krisenfest aufzustellen, darf man sich im Katastrophenfall nicht verwundert den Schlaf aus den Augen reiben und staunen, dass Marokko das Impfen besser hinkriegt als wir.
In den nächsten Jahren soll die Digitalisierung vorangetrieben werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Bundesinnenministerin verspricht weniger Bürokratie.
Mit einem Digitalcheck werden wir Gesetze daraufhin abklopfen, ob sie das Leben einfacher und digitaler machen und eben nicht komplizierter. Wir wollen eine digitale Verwaltung, die aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger gedacht ist.
Doch Modernisierung kostet, und da dämpft der Bundesfinanzminister die Erwartungen. Ab 2023 gelte wieder die Schuldenbremse.
Nicht alles, was dann wünschenswert ist, kann sofort finanziert werden. Viele neue Staatsaufgaben müssen dann erst priorisiert werden. Vorhaben müssen eine Reihenfolge gebracht werden.
Insgesamt, da sind sich Bundesregierung und Beamtenbund einig, muss der öffentliche Dienst attraktiver und digitaler werden, um neues Personal zu gewinnen und seine Aufgaben gut zu erfüllen.
Unter verschärften Corona-Bedingungen läuft seit heute in allen Bundesländern wieder der Schulunterricht. In 8 Bundesländern gingen die Weihnachtsferien zu Ende. Trotz der steigenden Infektionszahlen soll so lange wie möglich in Präsenz unterrichtet werden. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger forderte die Schulen aber auf, sich auf Quarantänefälle sowohl bei Lehrkräften als auch in den Klassen vorzubereiten.
Zum Schulstart erst einmal das Stäbchen in die Nase. In Nordrhein-Westfalen mussten heute alle, die sich im Schulgebäude aufhalten, einen Test machen. Im weiteren Verlauf soll es für Schüler und geimpfte und genesene Lehrkräfte 3 Tests pro Woche geben. Ungeimpftes Personal muss sich täglich testen. An Grund- und Förderschulen gibt es weiter die sogenannten PCR-Lolli-Tests. An der Frieder-Levi-Gesamtschule in Essen löst der Schulstart gemischte Gefühle aus.
Für uns ist das jetzt wichtig, weil wir jetzt halt die kommenden Abiturprüfungen haben und das halt schon ein großer Stress wäre, wenn wir jetzt halt nicht die Lehrer bei uns hätten.
Also ich mache mir da schon große Sorgen. Persönlich hätte ich mir eigentlich eher einen Wechselunterricht gewünscht, weil man dann Abstände einhalten kann. Aber auf der anderen Seite haben die Kinder dann auch noch die so wichtigen sozialen Kontakte.
Schnelltests sind zur Absicherung gut geeignet. Darauf hat heute noch einmal das Paul-Ehrlich-Institut hingewiesen. Demnach würden 80% der überprüften Antigen-Schnelltests die Omikron-Variante sicher nachweisen. Am Nachmittag berieten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Schaltkonferenz. Eines der Hauptthemen: eine mögliche 4. Corona-Impfung. Um diese sicher durchführen zu können, sollen die Impfzentren erhalten bleiben.
Angesichts, dass wir wahrscheinlich nach der 4. Impfung auch noch erwarten, dass es gegebenenfalls weitere Impfungen auch im Jahr 2022 gibt, hat heute der Bundesgesundheitsminister zugesichert, dass die Finanzierung bis Ende des Jahres gesichert ist. Und dass es ja nicht noch mehr wieder dazu kommt, dass wir im Sommer die Impfzentren abbauen und dann in einer Hauruck-Aktion erstmal wieder Impfzentren aufbauen müssen.
Währenddessen geht die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht weiter. Bundeskanzler Scholz mahnte noch einmal an, dies nicht auf die lange Bank zu schieben.
Er befürwortet die allgemeine Impfpflicht und wird sich auch dafür einsetzen. Aber der Zeitplan des Verfahrens liegt jetzt beim Bundestag.
Aktuell sind in Deutschland 71,9% der Gesamtbevölkerung zweifach geimpft. 42,9% sind geboostert.
Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. 25.255 neue Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages gemeldet. Das sind knapp 7.000 mehr als vor einer Woche. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 375,7. Die USA und Russland haben mit einem Treffen in Genf eine Reihe von für diese Woche geplanten Gesprächen über den Ukraine-Konflikt begonnen. Die stellvertretende US-Außenministerin Sherman warnte Russland heute im Anschluss an die Zusammenkunft erneut vor einem Einmarsch in die Ukraine. Russlands Vize-Außenminister Rjabkov nannte das Gespräch professionell, tiefgründig und konkret. Er versicherte, der Kreml plane keinen Angriff auf das Nachbarland.
Nettigkeiten gibt es nicht. Die Gespräche zwischen Russland und den USA in Genf beginnen ohne Händedruck. Unvereinbar die Positionen. Russland will Garantien, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Und genau solch eine Garantie lehnen die USA kategorisch ab. Das heute waren keine Verhandlungen, sagt später die US-Vize-Außenministerin in einer telefonischen Pressekonferenz. Russland müsse jetzt deeskalieren, damit es Sinn mache, weiterzusprechen. Russland zieht seit Wochen Soldaten nahe der ukrainischen Grenze zusammen. Die Ukraine fürchtet einen russischen Angriff. Russland hat solche Absichten heute erneut verneint. Professionell seien die Gespräche in Genf gewesen, sagt Russlands Vize-Außenminister, aber bleibt beim zentralen Punkt hart. Wir wollen wasserfeste Garantien, nicht Zusicherungen, unverrückbare Garantien, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO wird. Die Antwort darauf aus Brüssel? Die Tür zur NATO bleibt für die Ukraine offen. Die Ukraine und die 30 NATO-Mitgliedstaaten entscheiden, wann die Ukraine NATO-Mitglied wird oder nicht. Niemand sonst hat da mitzureden. Experten vermuten, für Russlands Präsidenten Putin gehe es beim kompromisslosen Ringen in Genf um mehr als die Ukraine.
Ich denke, das, was er bekommen kann, ist am Ende ein Prozess. Ein Prozess über eine Verhandlung, und der könnte länger dauern, über eine Verhandlung von einer neuen europäischen Sicherheitsordnung.
Am Mittwoch wird in Brüssel beim NATO-Russland-Rat weitergesprochen. Das dürfte nicht einfacher werden als heute in Genf.
Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic hat sich vor Gericht erfolgreich gegen die Verweigerung seiner Einreise nach Australien zur Wehr gesetzt. In Internetmedien schrieb der Serbe, er sei über die Entscheidung des Richters zufrieden und dankbar. Die Grenzpolizei hatte eine Einreisegenehmigung des Bundesstaates Victoria zuvor annulliert. Ob der Weltranglistenerste nun wie geplant bei den Australian Open antreten kann, ist allerdings noch unklar.
Jubel bei den Djokovic-Unterstützern vor dem Gerichtsgebäude in Melbourne. Ein Eilverfahren hat entschieden, das Visum des serbischen Tennisspielers ist gültig. Was wir hier heute erlebt haben, ist ein Beweis, dass die unabhängige Gerichtsbarkeit funktioniert hat. Und noch wichtiger, sie wird nicht beeinflusst von irgendwelchen Politikern. Djokovic selbst reagierte mit einem aktuellen Foto vom ersten Training für die Australian Open und twittert, er sei froh und dankbar. In seiner serbischen Heimat Belgrad gerät der Krimi um das Visum zu einem Politikum. Eine Zeitung kritisiert, er sei vorgeführt worden wie ein Kriegsverbrecher. Seine Familie nennt die Gerichtsentscheidung heute den größten Sieg seiner Karriere. In der ganzen Sache ging es ja nie um Tennis, sondern es ging immer um andere Dinge, Gerechtigkeit und so weiter. Und wir sind dem australischen Rechtssystem jetzt sehr dankbar. Djokovics Visum wurde bei der Einreise annulliert. Er ist nicht geimpft, gab aber an, am 16. Dezember positiv getestet worden zu sein, seitdem nach also genesen. Eine offizielle Ausnahmegenehmigung zweifelte die Grenzschutzbehörde an. Der zeitliche Ablauf werfe Fragen auf. Djokovic musste in ein Abschiebehotel. Das Gericht aber erkannte heute das Visum wieder an, auch wegen einiger Formfehler. Doch die Stimmung in Melbourne bleibt aufgeheizt. Ob die Nummer 1 der Weltrangliste an den Australian Open teilnehmen kann, ist noch immer nicht entschieden. Australiens Einwanderungsminister lässt prüfen, das Visum trotz Gerichtsentscheidung erneut aufzuheben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 11. Januar.
Hoher Luftdruck von den Azoren bis nach Russland bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter. In der Nacht noch etwas Regen oder Schnee am Nordrand von Thüringer Wald, Erzgebirge und Alpen. Am Tag Nebel- und Hochnebelfelder sowie Sonne. Den meisten Sonnenschein gibt es zwischen Vorpommern und der Lausitz sowie in Nordrhein-Westfalen. Am Abend an der Nordsee etwas Regen. In der Nacht +2 bis -7 Grad, am Tag -2 Grad in der Oberlausitz und 6 Grad bei Sonne im Rheinland. Am Mittwoch ist es abseits einiger zäher Nebelfelder im Süden sonnig, auch im Nordwesten ist es freundlich, dazwischen Nebel oder Wolken mit Niesel. Am Donnerstag im Süden und Südwesten am meisten Sonne, im Nordosten dichte Wolken, ähnlich verläuft der Freitag.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Warum sich die USA und Russland in der Ukraine-Frage nicht einigen können? Fragen von Karin Mioska an den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger. Und die traurige Prinzessin, wie Kristen Stewart Lady Di im Kino Leben einhaucht. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.